sind sie, super. Unser Vortrag heißt aus der Einsperrung einbrechen über die Sicherheit von FreeBSD Jails. Ich arbeite für den Affiliate als Reactive. Das ist meine Lieblingskonferenz. Ich gehe seit der 18C3. Das ist die 21.22 für mich. Ich habe früher schon über Fuzzing über Code Review und Linux und BSD und Windows gesprochen. Ich bin Michael. Ich bin ein unabhängiger Programmierer und ein Systemadministrator für 20 Jahre. Meine erste Konferenz war 2004. Die zweite ist diese, 21 Jahre später, und die sind beide mit Ilya. So. Danke. Computer sind mein Hobby und meine Arbeit. Und es hängt zusammen. Programmiersprachen und so weiter sind mir so wichtig. Ich mag einfach nur Bits und her zu flippen. Wenn du ein Security-Geek bist und wenn du Betriebssysteme magst und ob du Verteidigung in der Sicherheit magst oder Angriff in der Sicherheit magst, wenn man ein BSD-Typ ist, dann mögt ihr vielleicht die anderen Sachen. Wenn ihr in Virtualisierung und Containerisierung seid oder wenn ihr ein Betriebssystem-Nerd seid, dann ist hier was für euch. Das spricht für ein breites Publikum. Und was das... wir tauchen tief ein in die Sicherheitsgrenzen von FreeBSD-Jails. Und wir gucken, reden darüber, ob wir daraus ausbrechen können, was die Angriffsoberfläche ist und wie das aussieht. Und wir haben ein paar Beobachten und Zusammenfassungen und Aktionen, was man in der Zukunft, wie man es in Zukunft noch verbessern und behärten kann. An den Anfang werde ich eine Einführung dafür geben und dann werde ich einige über Sachen reden, die wir beobachtet haben. Und dann werden wir in diese Probleme anschauen und wie wir das ausgenutzt haben. Und in dem letzten Teil sind die Beobachtungen, Zusammenfassungen und ein Aufruf zu Aktionen, wo man in der Zukunft etwas verbessern könnte. Bevor ich da weitermache, möchte ich dem FreeBSD-Sicherheitsteam danken. Die waren so nett und gut zu uns. Die Zusammenarbeit mit denen war groß. Ich werde darüber ein bisschen zusammen nachher später noch reden. Die Zusammenarbeit mit dem und die Echtzeitkommunikation war großartig. Habe ich noch ein paar Leute vergessen, aber von diesen Leuten habe ich per E-Mail Antworten bekommen und die waren wundervoll. Die sind die Besten, mit denen ich gearbeitet habe. Die wissen, was wir tun und die haben uns unterstützt und haben dann Bugs, Fehler währenddessen gefixt. Wir hätten das alles nicht ohne diese Leute zu tun können. Und das ist die zweite Folie. Das hier sind so die Verteidiger. Und das, diese Folie sind jetzt die Angreifer. Wir haben die Arbeit von denen, die vor uns da waren, genutzt. Und einige Arbeiten gehen 25 Jahre zurück und einiges ist mehr kürzlich passiert. Und zum PS5-Hacking. Und ich habe bestimmt auch hier ein paar Leute vergessen. Und wenn du ernsthaftes BSD in der Sicherheitsarbeit gemacht hast und dein Name ist hier drauf, dann ist mein Fehler. Und wir haben uns entschieden, ChatGPT da hinzuzufügen, weil es in einigen Sachen hilfreich war, wenn es nicht Sachen erfunden hat. Warum haben wir damit angefangen? Und für mich war das eine Herausforderung, die für 25 Jahre oder so geht. Vor 25 Jahren war ich ein Teenager und ein Freund von mir war ein großer Fan von FreeBSD und das große Ding war Jails. Und seitdem habe ich mir immer überlegt, wie schwer könnte es sein, dieses Jails zu brechen. Endlich am Anfang dieses Jahr habe ich ein bisschen Zeit gefunden, da reinzugucken. Ich komme mehr aus so einem Programmieren-Hintergrund. Wir können so 20, 25 Jahre. Und wir hatten für eine Weile den Kontakt verloren. Und Anfang des Jahres haben wir uns wieder gefunden. Und Michael hat uns erzählt, dass er wieder in FreeBSD ein Sicherheitswerk macht. Und das war zur gleichen Zeit, wo ich auf diesen Code geschaut habe. Es wäre auch toll, wenn wir darin zusammenarbeiten könnten. Und wenn wir das alles zusammen bekommen könnten und es alles schön aussehen würde, dass die Skripte funktionieren. Und wenige Tage später haben wir angefangen zusammenzuarbeiten. Und wir werden vorstellen, was wir in den letzten 3, 4, 5 Monaten gemacht haben. Wir starten mit einer großen Annahme. Die Annahme ist, dass Jail ist kompromittiert, dass jemand euer Jail geroutet hat, also wie Sicherheit. Kann man ein Root-Jail raus ausbrechen und kann man darauf den Host zugreifen? Und darum geht es in dieser Präsentation. Das wurde ein bisschen über die Geschichte, es wurde eingeführt in FreeBSD 4.0. Die Idee war, wir wollen normale Unix-Sachen da drauf laufen auf einer einzelnen Maschine. Bei C-Root ist schlecht und lass uns Jails bauen. Und über die Zeit waren sie vor ihrer Zeit, zu dem Zeitpunkt, aber heute haben das alle oder viele andere. Das war nie perfekt und es wurde über die Zeit besser und es wurden mehr Features hinzugefügt. Am Anfang war ein Netzwerk in Jail sehr schwierig und die Konfigurationen waren nicht dynamisch und nicht flexibel. Und es waren auch nicht so viele Tools und dann gab es eine Evolution über die Zeit. Und die Sache haben seit in den letzten 25 Jahren sich sehr verbessert. Das alles hat angefangen in FreeBSD 4. Und auf einem hohen Level, wie funktioniert Jail? Man erstellt eine Jail-Konfiguration und dann ist das ein Jail-Set. Da kann man in der Jail-Conf kann man den Namen definieren und die, was man einhängt und die Geräte. Und den Namen der Maschine. Und wenn man dann ein Jail erzeugt und wenn man Zeug dahin da dranhängt, dann hat man diese Gefängnisstruktur. Und dann immer noch, obwohl der Kernel sagt, dass es root ist, es ist immer noch in dieses Gefängnis eingebrochen. Und das sorgt dafür, dass die Mountpunkte und die Rechte eingehalten werden. Und das macht einige Sachen. Und in Nebennotiz ist Jail Attach ist auch ein nützlicher und praktischer Syscall. Es braucht ein bisschen Sorge, man muss sich ein bisschen drum kümmern. Man kann das Excel SVE benutzen. Und die Ressourcen gehen zu dem, wenn es dem Kind weitergereicht, das ist auch meistens richtig für Jails. Aber wenn es zu einem Gerät oder zu einer Datei hängt und in einem Jail attached diese, das wird damit weiter reingehängt. Und diese Datei oder diesen Descriptor wird weiter durchgereicht und dann hat das Jail auch Zugriff auf dieses Gerät. Meistens werden die Werkzeuge das für dich tun, bloß man muss hier immer ein bisschen vorsichtig sein, dass sowas nicht passiert. Die Probleme von, was Jail macht, ist das Cisco Mediation. Jeder Systemaufruf, der Kernel guckt auf jeden Systemaufruf, ob du in einem Jail in Root bist, ob man diesen die bestimmte Operation machen darf. Der Hauptpunkt davon ist, ist dieser Gefängnis-Prefcheck, also Prison Prefcheck, der da aufgerufen wird. Und da wird die Jail-Regeln gecheckt und erzwungen. Und diese Regeln werden Da werden auf Privilegien geguckt, ob man die für Subsysteme oder Treiber oder ähnliches hat. Und wenn die nicht sich von J bewusst sind, dann bekommt man das nicht. Und so funktioniert es. Und die Function hat ein sehr großes Statement für das alles, was man da so rein hinzufügen machen kann. Und das sind alles Sachen, die man mit J machen kann. Dann haben wir damit gespielt. Und dazu, diese Checks sind beruht auf Potenzial, weil man potenziell erlaubt ist, das zu tun. Aber wenn die J-Konfiguration sagt, dass man das tun darf, und das zum Lesen, um das wirklich machen zu dürfen, um in dem KMEM zu lesen, muss die Config das wir dürfen. Und die meisten Configs erlauben das nicht. Aber technisch KMEM ist, kann von dem Jail benutzt werden. Das sind die ganzen Privilegien, die von Jails erlaubt sein können. Das sind ganz, ganz viele. Wenig überraschend geht vieles darum um Netzwerkzeug. Ob das Interface sich von dem Jail bewusst ist, ob der Netzwerkstack sich von Jail bewusst ist. Und das KMEM-Lesen sich Jail haben kann. Das Linux-Subsystem arbeitet mit Jail, wo ich denke auch, dass es problematisch auch ist, aber ich sehe, warum es drin ist. Und ich look an diese Privilegien und ich habe mir die rausgesucht, die am interessantesten für mich sind, habe mit denen rumgespielt. Ich habe nicht alles fertig gemacht. Ich habe nicht das komplette Linux-Subsystem geauditet, weil das massiv ist. Ich habe mich hauptsächlich um das Netzwerkzeug gekümmert, weil das sehr interessant aussah, was ich aber hauptsächlich mache. Ich habe auf Handlers geguckt, wo gesagt wird, dass nur Root das tun darf. Und die Idee ist, auf dem Host bist und nicht Root bist, dass du die Sachen nicht anfassen darfst. Und mein Gedanke war, dass das bestimmt so vor 20 Jahren geschrieben worden ist. Und Root kümmert sich nicht wirklich um die Sicherheit, das sollte alles wehfallen. Und älterer Code hat normalerweise mehr triviale Sicherheitsbugs, weil man es damals nicht so sehr verstanden hat wie heutzutage. Dann Probleme. Wir haben um die 40 Probleme gefunden. Nicht alle von denen sind gefixt, aber doch einige sind gefixt. Wir werden nicht über die reden, die noch nicht gefixt worden sind. Wie ich gesagt habe, das meiste, was wir gefunden haben, war in IPsec, CARP, auf CTLs NFS und in den Firewalls. In den Firewalls ist besonders interessantes Zeug passiert. Anfangs habe ich das IT-Sicherheitsteam von FreeBSD erwähnt. Das ist nicht nur das FreeBSD-Sicherheitsteam, sondern jedes Sicherheitsteam, die haben eine Mailing-Adresse, die kommt zu dir zurück, wir haben es gefixt und jetzt ist alles in Ordnung. Und in diesem Fall haben Michael und ich das GitHub benutzt, um unsere Arbeit nachzuvollziehen. Und wir haben dann Notizen und Dokumentationen und virtuelle Maschinen da reingetan. Und wenn wir die FreeBSD-Leuten das geschrieben haben, haben wir ihnen gesagt, Sunus in dem Bay, wir haben dieses GitHub-Repo, wollen wir euch dazu hinzufügen. Und dann haben sie angefangen, zu unserem Zeug zu kommentieren und dann haben ihr Zeug hinzugefügt und haben sie auf unsere Fix hingewiesen, die sie geschrieben haben. Und da hatten wir halt eine Echtzeit-Kooperation. Und es war fantastisch, ich habe es geliebt. Ich habe noch nie einen Prozess gehabt, der so toll gearbeitet und ich war super glücklich, dass diese Sicherheitsleute so mit uns zusammengearbeitet haben und kommentiert haben auf dem GitHub-Zeug. Beispiele von Problemen, die wir gefunden haben. Ich werde hier schnell durchgehen, weil das richtig interessante Zeug ist das von Michael. Ich werde ziemlich schnell da durchgehen. Ah, perfekt. Awesome. Das erste Problem, was wir gefunden in IPv4, das ist eine von den Firewalls, wo man dann eine Regel hinzufügt und dann macht es einen malloc und dann kopiert es das in den userland. Und der Fehler ist, dass es captured ist, aber es niemals benutzt ist. Speicher wurde nicht benutzt und dann gibt es Sidechannel-Angriffe und das ist natürlich nie gut.
Also in der Version 8 gab es eine neue Funktion und diese Konversation, diese Umwandlung zwischen 7 und 8 hat zu einem Fehler in der Validierung geführt. Und es kann eine Beeinflussung des Speichers geben. Also wenn du von einer Regel in die andere springst, kann es einen Speicherfehler geben, der dann dazu führt, dass du ausbrechen kannst. Das ist ganz alte Version in BSD 7, es braucht keiner mehr, aber es hat den Bug gefixt. Das war kein Bug, den wir gefunden haben, das war in CARP drin. Du kannst dieses IOCTL-GET, das sagt, hallo, gib mir bitte für jedes Interface, was du hast, gib mir mal dazu die Informationen. Und diese Struktur in CARP R, CARP Record, und wenn du das da reinkopierst, dann kriegst du das zurück. Aber es kann nur einen Eintrag speichern. Aber es gibt ja eine Zahl von Einträgen, die es gibt. Also was geht da vor? Das habe ich gefragt. Und die eigentliche Arbeit ist gemacht von CARP IOCTL. Ich vermute, es versucht immer noch mit mehreren Einträgen umzugehen. Aber es gibt da diese Regel, dass es nur eine gibt, damit es keine Speicherprobleme gibt. Also wird es halt immer wieder auf die erste Position geschrieben. Aber das gibt ja eine höhere Zahl. Und wenn du dann versuchst, das auszulesen, dann bist du raus aus deinem Speicherbereich. Und ich zeige euch jetzt, warum das so cool ist. Aber dieses spezielle Problem gibt dir die Möglichkeit, eine Art Stack-Cookie zu hinterlassen. Und mit diesem Bug kann, wie in diesem Bug finden wir dieses Problem in den IP-Filter-Regeln. Wenn du dort reinschreibst und bist dort raus aus seiner Länge, findet kein Check statt, ob du dich in deinem Rahmen bewegst und du kannst egal welche Art von Daten dort hineinschreiben, was großartig ist. Meine Zeit läuft weg. Ich gehe jetzt ziemlich schnell durch die hier. Also das malloc gibt eine Panic, Info-Disclosure, ein Float, Out of Bounds lesen, Informationsleak. Das ist ein ziemlich niedlicher Bug. Also das ist eine aus der Entfernung auslesbare Schwäche in FSS, also dem Dateisystem. Hey, du hast so viele Bytes geschrieben und die Bytes, die dort rausfallen, muss dann stimmen. Aber wenn es zu groß ist, gibt der Buffer einen Fehler. Ist es zu klein, gibt es auch eine Fehlermeldung. Und du kannst sagen, dass du negative Zahl an Bytes geschrieben hast. Und dann schickt das übers Netzwerk. Und am Ende führt das dazu, dass es einen Crash, weil du kannst halt immer ein Byte rüberschicken kannst, bis es bricht, bis es zusammenfällt. Was ich herausgefunden habe in diesem Bug, ist, dass wir haben den in diesem September gefunden, aber die OpenBSD-Leute haben diesen Bug 2019 schon gefunden, haben ihn gefixt, haben es einen Reliability, einen Zuverlässigkeitsfehler genannt und gar keinen Security-Fehler. Und die haben vielleicht gar nicht festgestellt, dass es die Konsequenzen, dass es nicht nur dazu führt, dass es crasht, dass das Programm abstürzt, sondern dass es auch ein Sicherheitsproblem darstellt. Also dieses Problem konnte man immer noch in anderen Systemen finden. Und FreeBSD hat dann die Kombination übernommen mit NetBSD. Es ist kein komplizierter Fix von vor 6,5 Jahren. Es gibt noch jede Menge von diesen Bugs, den wir noch nicht angegriffen haben. Wir haben auch andere Bugs gefunden in ELF, in EXEC, in NetMap. Die sind auch interessant, aber da will ich jetzt nicht drüber reden. So, die Exploits. Die Rosinen. Ich habe sehr viel von Ilya gelernt. Vielen Dank, dass er mich mitgenommen hat auf diese Reise in den letzten Monaten. Ich mache seit 20 Jahren Systemadministration und Entwicklung. Ich habe ein bisschen Erfahrung in den Themen, vor allem in diesen Proof-of-Concept-Ausnutzungen. Die Idee dahinter ist, ein paar gute Kandidaten zu finden von Bugs, bei denen man weitermachen kann. Die können verschiedene Ebenen haben, die zum Beispiel einen Denial of Service, einen DDoS auslösen oder sensible Informationen herausgeben. Das ist oder eine komplette Systemübernahme. Das ist natürlich noch besser. Was wir zuerst gemacht haben, war ein solides Entwicklungssetup aufzubauen mit einer soliden Setup. Bist du eigentlich ganz gut auf dem richtigen Weg zum Erfolg. Wir haben ein paar sehr tolle Tools benutzt, QEMU. Ich hatte ein bisschen Probleme mit dem MacBook und dem HDMI, weil ich diesen benutze, aber es ist super schön, damit zu arbeiten. Wenn ihr x86 Architekturen damit untersucht, dann geht das alles durch einen emulierten Prozessor. Und es war sehr angenehm, die ganzen Disk-Images einfach hin und her zu werfen. Wir haben auch einen FreeBSD-Debug-Kernel kompiliert. Aber wir müssen da vorsichtig sein, damit wir nicht gegen die Regeln verstoßen von FreeBSD. Wenn wir unseren eigenen Kernel gebaut haben, gibt es etwas wie Zufälle nicht. Und hier sehen wir halt die Bildzeit, die es braucht. Unser erster Versuch mit dem Debug wir haben darauf gewartet, dass der Host abstürzt und haben dann im Debug-Log nachgeschaut, was da passiert ist. Aber das hat leider unseren Debugger umgeworfen und so konnten wir damit leider nichts anfangen. Also wir mussten eine andere Lösung suchen. Also haben wir das Ganze online gemacht. Also durch Online-Debugging konnten wir bessere Breakpoints setzen und konnten besser reinschauen, was genau dort passiert in den Logs. Es gibt das Basis, sehr hilfreich. Dann haben wir mit verschiedenen virtuellen Maschinen, wenn ihr verschiedene virtuelle Maschinen zusammenbaut, dann passt auf mit euren MAC-Adressen, weil die werden sonst kollidieren. Ihr müsst wirklich wissen, was ihr tut. Das war das erste Mal, dass ich das gemacht habe für FreeBSD und das hat uns zu unserem dritten Versuch gebracht. Versucht nicht einfach einen Kernel für eine Maschine und dann kopiert ihr rüber auf einen anderen Kernel zum Debugging, da passen die Symbole hinterher nicht mehr und das gibt einfach nur ein Riesenchaos. Ihr werdet dort nicht so viel sehen können. Also habe ich einen eigenen Debugger aufgebaut, der das Ganze end-to-end macht und dann habe ich das Disk-Image geklont und das habe ich dann rübergesetzt auf die Maschine und da findet man diese Informationen. Man sieht die Breakpoints. Und hier, da ist was interessanter Kommentar. Ich schaue mir die ersten Exploits an, damit wir zu den interessanten kommen. Aber für meinen ersten, der war nicht so interessant, aber das war mein erster. Es war halt die Ausnutzung einer von dieser Schwächen, die raus aus dem Speicherbereich gehen von malloc. Wie ihr hier sehen könnt, ich suche mal nochmal aus. Die Länge kommt vom Nutzer und dann der Kernel nimmt das einfach ohne Frage an und reicht es weiter. Er wartet, bis halt kein Speicherplatz mehr da ist und das gibt dann eine Kernel-Panic und das kann man benutzen für eine DDoS-Attacke. Ist interessant, aber wir wollen natürlich mehr tun. Der zweite haben wir jetzt einfach nur Reverse statt Get haben wir Set genutzt, wie Ilya das eben geschrieben hat. Wir geben einfach eine sehr, sehr lange Anfrage, was einfach sehr, sehr viel Speicher beeinflusst. Wir haben das auch versucht mit mit mehreren Anfragen gleichzeitig versucht zu triggern, das Ganze zu beschleunigen, das gleiche Resultat. Die dritte Möglichkeit, das ist der Stack Smash, den Ilya eben beschrieben hat. Klassisches Ding, schauen wir uns gleich nochmal an. Das hat Ilya auch gemerkt, das ist dieser Out-of-Bound-Schreiben, also das ist der Versuch zu schreiben, out of band zu schreiben, was dazu führt, dass der Kern mehr Speicherplatz zur Verfügung stellt, als eigentlich physisch da ist. Und hier haben wir den Stack-Cookie. Wir haben den Stack-Cookie, konnten wir rausnehmen. Und hier sehen wir den Debugger, der beweist, dass das eigentlich dieselbe Information ist. Das verständliche Proof of Concept ist das, was wir eigentlich machen wollten, mit dem Ziel, den Host von der gejailten Maschine komplett zu übernehmen. Dafür nutzen wir mehrere Bugs. Wir werden dafür mehrere brauchen, wie ihr sehen werdet. Es ist ein schönes Proof of Concept, und um zu zeigen, was passiert, wenn man die Grundannahmen des Jails nicht eingehalten werden können. Wenn du jetzt versuchst, diese Ausführung zu übernehmen, du kannst halt diese Information nicht auslesen, ohne auch gleichzeitig diesen Cookie zu überschreiben. Aber der Kernel hat gar nicht die Möglichkeit, direkt auf den Userland zuzugreifen und dort Code auszuführen. Wir können auch nicht dorthin, um es selber zu machen. Wir können dort einfach nichts lesen, nichts schreiben. Also ist schon ziemlich limitiert, aber wir haben da Wege herumgefunden. Das erste war, den Stack zu schützen, also den Stapel zu schützen. Wenn man das tut, kannst
Und dann wird das abgefangen, dann wird eine Panik und erzeugt und dann ist das Spiel zu Ende. Aber glücklicherweise, der Stack-Cookie ist eine globale Variable bei Boot. Und man kann, wenn man den Stack zerstört, das finden und den Book Nummer 50 von Ilya. Und das war der perfekte Kandidat dafür. Das ist unser Code, den wir benutzt haben. Das benutzt das CARP-Interface Angriffsmöglichkeit. Daraus bekommen wir dann den Stack-Cookie und damit können wir dann den Smash den Stack zerstören. Wir haben immer noch nicht ausführbaren Kernel-Speicher und da haben wir noch keinen Weg drumherum gefunden. Da können wir nicht hinspringen, wir können auch nicht ins User springen, aber wir können zu Kernel-Funktionen springen. Und dann haben wir versucht herauszufinden, wie wir die Ladung löschen und in unsere eigenen Ladung dahin laden. Und dann mache es weiter mit C-Code. Das war die Adresse von der Funktion, war ziemlich einfach zu fangen, weil das alles deterministisch ist in dem FreeBSD-Kernel. Dann haben wir eine statische Analyse von dem Kernel-Image gemacht und es gab die Adresse, wo die Kernel-Funktion ist. Und wir haben das in den Buffer reingeschrieben, das wir benutzen, um den Stack zu zerstören. Wir wollen nicht genau an den Start von der Funktion springen, weil da ein paar Kontrollen für Privilegien sind. Wir wollen 69 Bytes in die Funktion reinsprechen, sodass wir die Sicherheitsfunktionen und Privilegien-Checks überspringen. Sagen dem Kernel jetzt, dass er diese Funktion laden muss und der hat diese drei Parameter. Er braucht die Beschreibung des Threads, aktuellen Threads. Es braucht einen Path zu dem Kernel-Modul, was man laden möchte. Und der dritte Parameter ist nicht wirklich interessant für uns. Wir können die Information nicht wirklich in den Buffer reinschreiben, weil der Kernel nicht von unserem Buffer lesen kann. Es kann nicht von unserem Buffer lesen, aber wir wissen nicht die Information, wir wissen nicht die Adresse von dem Thread-Descriptor. Ilya hat in einem 2002 gefunden, dass man dieses Sachen benutzen kann, wo dann der FreeBSD-Kernel dir freundlich die Adresse gibt. Aus dem Userland, wir fragen für die Adresse, die bekommen Sie, benutzen Sie, packen Sie in unseren Buffer, die den Kernel in den Kernel-Speicher reinlädt und wo man dann dahin springen kann. Das war sehr interessant. Das ist der Code, den wir dafür benutzt haben. Das ist nur Userland-Code. Und dann bekommt man diesen Wert und wir gucken in so einem Buffer. Und dann bekommen wir Zugang im Kernel. Das Dateiargument ist das gleiche Problem. Wir können den String dann nicht hinschreiben. Wir haben den Pfad, aber wir kriegen den nicht in den Kernel, weil der Kernel nicht aus dem Userland lesen kann. Es hat nicht keinen Zugriff zu dieser. Er hat keinen Zugriff zu einer Adresse, die ihn ins Userland zeigt. Das gleiche, wir haben unseren guten Freund sysctl aufgerufen. Das ist ein Weg aus dem Userland, um den Pointer im Kernel-Speicher zu bekommen, für das Programm, was wir gerade gestartet haben. Das ist ein Weg, um jeden beliebigen String in den Kernel-Speicher zu bekommen. Das hier gibt euch wir machen das. Wir schieben die Parameter zu unserem Exploit hin. Mit dem Pfad zu dem Kernel-Modul, was wir laden wollen. Wir bekommen die Adresse dafür in den Kernel-Speicher im Userland. Wir packen packen wir es in den Buffer, das in den Kernel geht. Die File-ID-Datei-ID brauchen wir nicht wirklich. Dann haben wir diesen großen Buffer, den wir benutzen, um den Stack zu zerstören. Es hat alle Informationen, die wir brauchen, um das auszuführen. Der nächste Schritt ist das Kernel-Modul. Der Grund, warum wir es haben wollen, wir wollen nicht weiter rumspringen zwischen allen Instruktionen. Wir wollen jetzt einen praktischen C-Code haben, um damit zu arbeiten. Der Kernel hat volle Privilegien. Und wir müssen jetzt den Stack aufräumen, und jetzt haben wir mit dem Kontrolle über den Host. Man kann auch dem User-Exploit jetzt sagen, was vor sich geht, und aus dem Jail rauskommen und dann von da aus aufräumen. Um den Fortschritt zum Userland zurückzuschicken, hat Ilian einen ziemlich cleveren Weg gefunden, das zu machen. Wir haben erstellt eine Karte von dem Speicher im Userland. Das Modul erstellt dann Zugriff auf diesen User-Speicher hin. Das sorgt dafür, dass das, was wir machen, nicht in der Konsole vom Host auftaucht, damit wir ein bisschen das heimlich machen können. Und der Exploit sorgt dafür, dass die Nachrichten dann vom Angreifer gesehen werden. Und das, was der Exploit macht, mappt ein bisschen Speicher. Und dann bekommen wir Zugriff auf diesen Speicher. Dann haben wir diese Funktionen, die dann die Informationen einfach weiterschicken. Und im Userland, der Exploit greift dann die Informationen auf und schickt sie weiter. Der nächste Schritt ist dann, aus dem Jail auszubrechen, was wir dann wirklich machen wollen. Wir wollen im Jail zwei Prozesse, einmal den Exploit und einmal den Shell, der diesen Exploit ausgeführt hat. Und dann können wir noch ein bisschen mehr machen. Und wir wollen auch den Root-Pfad ändern. Für den aktuellen Prozess, für den aktuellen Elternprozess, was wir nicht im Dateisystem haben wollen. Das ist ein bisschen Standardcode, das den Jail-Prozess ändert, was es ganz einfach einen nicht gejailten Prozess macht. Dann auf Root zu wechseln, war nicht ganz so einfach, weil es ein bisschen Pointer-Magie, Zeiger-Magie beschützt ist. Dann haben wir ein bisschen Müll-C-Code geschrieben, dass das hin und her schiebt, und dann können wir da drumherum gehen. Wir müssen auch über den Exploit aufräumen. Man kann nicht überall hin und her gehen und den Stack zerstören und das rummachen. Man muss immer aufräumen. Das Aufräumen ist, dass wir zum Userland zurückberichten, dass wir fertig sind. Dann anmappt das den Userland-Speicher. Und dann schmeißt man das, wie als wenn man über die Wand drüber schmeißt, um drüber zu kommunizieren. Das muss man dann wieder wegmachen. Dann muss man den Giant entsperren. Das ist der allgemeine Kernel-Lock. Und wir müssen ihn zweimal für irgendeinen Grund entsperren. Und dann 2 ist die magische Nummer. Und wir wissen nicht, warum. Und wir haben eine Seite aus dem Linux-Buch genommen, mit dem Thread-Ausgang. Und wir wollen nicht wirklich aufräumen. Wir wollen keine Panik auslösen. Und so berichten wir, dass wir fertig sind zum Userland, und hier räumen wir auf und hier geben wir den Speicher zurück für unsere Kommunikation, und wir entsperren den Giant und wir tun den Thread Exit. Da war ein interessantes Ding, was während des Exploits funktioniert hat, aber nach ungefähr 60 Sekunden, da war eine Panik. Es hat uns eine Zeit gedauert, bis wir herausgefunden haben, woran das lag. Und das war unser Exploit, der einen Eintrag in einer Tabelle erzeugt hat. Und da ist ein Event passiert, was automatisch sozusagen das aufgeräumt hat, das verarbeitet hat. Und weil der Eintrag nicht kaputt war, hat es die Panic ausgelöst. Und hier ist die Panic und die Lösung war, dass wir einfach den Befehl geändert haben. Wir werden den Befehl ändern, dass er den Eintrag ändert. Und damit funktioniert das. Und jetzt haben wir alle diese Informationen, was in den Buffer geht und was wir benutzen, um den Stack zu überschreiten. Aber wir wussten nicht genau, wo wir diese Informationen hinpacken. Machen wir zum Beispiel, um zu dem String für den Pfad zu zeigen, wo wir das genau in unseren Buffer rein tun müssen. Da gibt es ein paar Techniken, ein paar Stack-Smashing-Einführungssachen. Man erzeugt so ein Pattern, das sich nicht wirklich wiederholt. Also ein zyklisches Muster, was sich nicht wirklich holt, und dann kann man daraus die Position in dem Buffer berechnen, für die man interessierend ist. Dann kann man Registerwerte und daraus konnte man das auslösen, wo wir dann sind. Verschiedene FreeBSD-Versionen und verschiedene Kernels haben verschiedene Verschiebungen. Und dann haben wir die in dem Exploit während der Laufzeit herausgefunden. Und das wirklich interessante Ding ist, das haben wir ChatGPT benutzt, um das, die Arbeit für uns zu machen. Und wir haben diese Funktion in ChatGPT reingetan und uns gefragt, wo das ist. Das ist ein Registerwert, den wir bekommen haben. Und das ist, was wir haben. Das ist unsere Musterfunktion und wo ist das in unserer Overflow-Funktion. Und das ist sehr einfach für uns gemacht, diese ganzen Verschiebungen herauszubekommen. Wir hätten es händisch berechnen können, aber wir waren faul. Das war Elias Idee, da ein paar Structs in den Code reinzutun. Und das machst dann für verschiedene Plattformen, für verschiedene Kernels. Wir können mehrere Offsets hinzufügen. Die Plattform wird von dem Exploit während der Laufzeit erkannt und dann wählt es die richtige Verschiebung. Demo-Time.
Das ist hoffentlich eine... die Demo-Götter sind heute leider nicht mitgekommen. Wir müssen eine voraufgenommene Demo zeigen.
So, hold on.
Auf der rechten Seite seht ihr den Jail, ja, seid ihr eine Konsole im Jail. Und links seht ihr halt die Hostmaschine und eine Konsole dort, ja. Und los geht's. Wir sind in unserem Exploit, wir bauen unser Kernel-Modul. Das brauchen wir dann, wenn der Exploit fertig ist. Jetzt haben wir einen Ordner, den wir rüberschieben müssen. Ja, weil wir gerne... So, jetzt bauen wir uns den Exploit. Und jetzt führen wir es aus. Und hier seht ihr...
And then, for good measure, we'll just reboot the host.
Und dann starten wir den Host nochmal neu.
Sweet. Okay. Fantastic.
Sweet. Fantastisch. So, jetzt der letzte Teil des Vortrags. Was sind unsere Beobachtungen? Welche Schlussfolgerungen können wir ziehen? Was könnte besser gemacht werden? Beobachtungen. Aus Sicht des Auditors. Wir haben nur um die 40 Bugs gefunden. Es war von allem was dabei. Es waren Leseschreiber und Speicherfehler und Overflows. Der Standardkram, wenn man Kernentwicklung macht oder man mit Sprachen wie C arbeitet. Aus Sicht des Auditors ist das ist nicht großartig, aber es ist was es ist. Aus Sicht des Angreifers ich habe zwei Exploits geschrieben in den letzten 20 Jahren und das war Michaels erster Exploit, den wir geschrieben haben. Runder Applaus. Aber es war trotzdem viel zu einfach. Also ich habe das noch nie vorher gemacht und ich habe nur ein paar Wochen gebraucht und das sollte nicht so einfach sein. Es war viel, viel zu einfach. Welche Schlussfolgerungen möchten wir jetzt ziehen? Also benutzt und getestet heißt nicht, dass es sicher ist. Das heißt nicht, dass da keine Bugs mehr drin sind. Das ist ein Unterschied zwischen es gibt einen Unterschied dagegen, immun gegen Bugs zu sein, die halt selten auftauchen und Bugs, die selten ausgenutzt werden. Wir haben sehr viele, die Zeit, in der die Grundlagen dafür geschrieben wurden, das war so in den 90ern und da sind halt noch ziemlich triviale Bugs drin. In den letzten 30 Jahren haben wir sehr viel über Sicherheit im Coden gelernt und das wird nicht überall angewendet. Also die machen das nicht extra, aber es ist nicht so wichtig. Ich habe in meinem Hinterkopf, was man das besser machen könnte, aber und diese Angriffsfläche wurde gar nicht ernst genommen, als das geschrieben wurde. Das war nicht relevant damals und deswegen ist die Ausnutzung heute immer noch zu einfach. Wir sind hier jetzt nicht mit dem Finger auf jemanden und lachen die aus. Es ist sehr, sehr hart, so etwas so richtig zu machen. Und was wir gemacht haben mit dem Debugger und diese unterschiedlichen Ebenen, die wir hingesprungen sind, wenn du das bauen möchtest, brauchst du nochmal sehr viel mehr Debugger und es ist noch viel komplexer und das ist so viel schwieriger als das, was wir gemacht haben. Und jemand, der das baut, muss das alles im Kopf behalten. Das ist sehr schwer. Und ich bin nicht hier, um mit dem Finger auf diese Leute zu zeigen. Ich verstehe, dass es nicht einfach ist. Und wenn jemand von euch glaubt, dass es einfach ist, geht und baut euer eigenes Betriebssystem. Es ist nicht so einfach. Obwohl wir das ja alles gesagt haben, haben wir trotzdem ein paar Ideen, was man besser machen könnte. Ich bin mir ziemlich sicher, ich habe auch Sachen übersehen, aber eins, was uns ins Auge geschlagen ist, ist, dass es zu einfach für uns an diese die Pfade zu finden vom Kern. Es war zu einfach, diesen Speicher zu finden, den wir machen konnten, was wir wollten. Und wir haben gemerkt, dass diese Interfaces auch von echten Programmen genutzt werden. Und das macht vielleicht irgendwie Sinn, wenn man die Geschichte sieht, wie sie entwickelt wurde. Es ist nicht nötig. Es reicht, wenn man den Pointer gibt, anstatt den direkt in den Kernel-Zugang zu. Es ist eine schlechte Idee, die Pointer direkt aus dem Kernel rauszulesen. Das hat man in den 70er, 80ern gemacht. Das ist 2025 einfach nicht mehr okay. Module laden ist cool, es hilft, es macht das Leben leichter, aber es macht auch das Leben eines Angreifers einfacher. Es ist viel flexibler als Shellcode. Manchmal braucht man es, also OpenBSD zum Beispiel hat gesagt, wir brauchen es nicht, wir brauchen keine Kernel-Module mehr, wir bauen den und dann. Ich weiß nicht, ob das jetzt allgemeingültig ist, aber vielleicht sollte man das als Lösung betrachten, einfach keine Kernel-Module mehr zu laden. Als wir den Pointer geschnappt haben, Wenn du auf x86 auf FreeBSD bist, diese Adresse ist überall dieselbe. Die kannst du benutzen. Das ist zu einfach. Ich sage nicht, das würde alle Probleme lösen, aber wir hätten auf jeden Fall einen schlechten Tag gehabt. Aber wir hatten keinen schlechten Tag. Wir haben es einfach genommen und konnten machen, was wir wollten. Das Gleiche mit den Stack-Cookies, die sind nett. Das ist aber so zu 2003, so als Intel mit den Shadow-Stacks abkam. Code-Flow-Integrität, es gibt alles. Und ich möchte, dass FreeBSD das im Kernel einsetzt. Es gibt Probleme, aber die Technologie existiert, benutzt sie. Und je nachdem, wenn man fragt, es ist entweder kontrovers, also C ist eine starke Sprache, aber in meiner Meinung nach sollte diese Sprache sterben. Die Pros, die wiegen halt nicht mehr die Nachteile aus. Es ist zu viel Risiko und ich glaube, Rust ist besser. Ich habe jetzt Rust gesagt, weil ich glaube, es ist besser, aber es muss nicht Rust sein, es gibt auch anderes. Ja, aber für mich, Rust ist ein guter Kandidat, aber ich glaube, es wird Zeit, also wir sehen es bei anderen Geräten, bei Windows, es wird Zeit, dass wir nochmal kleine Elemente in speichersensiblen Sprachen schreiben. Ja, es wird dauern, bis man die ganzen Leute überzeugt hat, bis man die ganze Arbeit gemacht hat und die Überzeugungsarbeit geleistet hat. Vielleicht muss man erstmal das Schritt für Schritt vorgehen. Und also, wenn wir jetzt mal anfangen würden, würde das zwar erst in 5 bis 10 Jahren Effekt haben, aber es hätte einen tatsächlichen Effekt. Von den Daten, die wir jetzt gesehen haben, diese Umsetzung würde viel weniger Speicherprobleme lösen. Wir sehen es einfach, Rust hat keine Speicher-Overflow-Probleme. Wenn man so etwas macht, braucht man keine Raw-Pointers mehr. Rust löst das schon von allein. Und allein ein Umstellen auf Rust würde einfach dramatisch die Anzahl der Probleme reduzieren und lösen. Ja, das war's. Dankeschön.
All right, thanks Michael and Ilya for the great talk.
Danke für den tollen. Jetzt kommen wir zu den Fragen. Wenn ihr eine Frage habt, ihr könnt euch in die Schlange stellen für die Fragen. Ich kann aber auch rumkommen, wenn ihr wollt.
Okay, so I have a few quick questions.
Ich habe ein paar schnelle Fragen. Ich fange mit der ersten an, die ich einfach nur verstehen möchte. Habt ihr gesagt, dass manche dieser APIs geben einen Kernel-Pointer zum Userland, ohne dass man irgendwelches ausarbeitet? Und ja. Gleiche Frage. Habt ihr das alles schon veröffentlicht, als das POC, also so ein Write-up, ein Paper?
Wir haben das GitHub-Ding, worüber wir gesprochen haben. Das ist alles öffentlich verfügbar, inklusive der Kommentare von den FreeBSD-Security-Läufen. Ist nicht alles public, weil nicht alles gefixt ist. Der Link ist in den Folien. Und das, was gefixt ist, gucken wir rein, aber am Ende wird alles veröffentlicht.
Wo finden wir das?
Können wir es zeigen? Wir sollten das... am Anfang oder am Ende? Jetzt am Anfang.
Ja, there we go. That's the
da ist es. Das ist FreeBSD Jails Spiegel-Server. Der private ist nicht verfügbar, ist noch nicht verfügbar, aber erst wenn alle.
Eine letzte Frage. Wenn ich jetzt noch eine größere Frage hätte, wie ihr das Audit gemacht, wo könnte ich euch finden?
Wo könnte ich euch. Die erste Folie hat unsere E-Mail-Adressen. Das sind wir. Okay.
Thanks a lot.
Vielen Dank.
Okay, I think now we have to put an epilepsy warning in front of the talk.
wir müssen jetzt Epilepsie-Warnungen vor unserem Talk reingehen. Wir gehen ans Mikrofon Nummer 1. Wenn ihr Rust im Kernel hättet, könnte man da einen Check machen?
Ich würde es, das sind Vor- und Nachteile. Es gibt Gründe, warum es nicht standardmäßig an ist. Die Linux-Leute haben gesagt, das ist nicht so ein großes Problem da. In der Rust-Konfiguration ist es standardmäßig an, es hat bislang keine Probleme ausgelöst. Und wenn ich das in FreeBSD machen würde, am Tag würde ich es immer einchecken.
Dankeschön.
We'll do microphone number one again.
Mikrofon Nummer 1. Danke für den Talk. Ich habe 3 Fragezeichen. Erste, habt ihr das NFS-Problem, also das Integer-Vergleichsproblem über den Compiler, über Compiler-Warnungen erhalten? Und zweitens, habt ihr versucht, andere Probleme auf diese Art und Weise zu finden? Warnungen für die. Und glaubt ihr, es ist einfach, solche Sicherheitsprobleme zu finden? Kann man da irgendwie so Batch-Tests machen, also ein Shuttle?
Das ist eine große Frage. Die Antwort ist nein. Ich habe den Code gelesen und gedacht, das ist ein Problem. Ich habe keine Werkzeuge benutzt. Ich habe nicht es kontrolliert, aber ich denke schon, dass man den Compiler dazu bringen kann, diese Probleme zu finden können. Dass dieser Cast funktioniert, da sollten irgendwo einige Warnungen sein. Wenn man einen Schalter umlegt, dann sollten da Warnungen sein. Und dann, ja, es gibt noch viele Punkte, wo es nicht so ein großes Problem ist. Und dann muss es jemand lesen und jemand Entscheidungen treffen. Und dann arbeitet man drumherum und dass nicht jemand ein Jahr sich durch Dinge arbeitet, die nicht so wichtig sind. Man kann es tun.
Signal Angel, gibt es irgendwelche Fragen aus dem Internet? Nee, es sieht nicht so aus. Nee, aktuell nicht. Es gab eine Frage zum Link zum GitHub, aber die ist schon beantwortet. Und Mikrofon Nummer 2. Für diese Art von Angriffen gibt es da schon. Hat FreeBSD versucht, diese Attacken gegenzumachen?
Das ist eine gute Frage, da habe ich nicht drüber nachgedacht. Das ist sicherlich relevant, aber da haben wir nicht drüber nachgedacht. Wir hatten eine lange Liste von Zeugs, was wir machen, und auch den Heap-Smash zu machen. Und dann war was wir aus der Präsentation rausgeschmissen. Wir haben nur eine Stunde. Wir haben gar nicht drüber nachgedacht. Das ist ein guter Punkt. Da werden wir weitermachen, aber wir haben es bislang nicht.
Mikrofon Nummer 1 again.
Mikrofon Nummer 1 nochmal. Werdet ihr das diese Debug-Umgebung, werdet ihr das dokumentieren? Und was habt ihr so herausgefunden, was für euch funktioniert hat beim Debuggen? Ja, kommt auch auf das. Danke für eure. Danke für eure Auditing-Arbeit. Habt ihr das auch schon mal versucht, gegen das Hardened BSD einzusetzen, was da Leute versucht haben, aktiv zu verhindern?
Ja, wir haben mit den gehatteten BSD-Leuten zusammengearbeitet und haben ein bisschen was zusammen gemacht. Vieles davon wird auch mit dem gehatteten 4BSD laufen, wir haben es nicht ausprobiert. Wir müssen mit den Leuten darüber reden.
Would be impossible, but it
might da ist aber nichts drin, das sagt, dass es unmöglich ist, aber es würde härter sein.
Vielen Dank, Michael und Ilya.